Der BR Schlagerbrunch
mit Tom Viehweg.
Grüß Sie. Zu Gast ist heute eine Selfmade- und Powerfrau mit ganz vielen verschiedenen Talenten und mit viel Unternehmergeist. Dagmar Wörl ist bodenständig fränkisch aufgewachsen, hat 1977 den Miss Germany-Titel gewonnen und kurz darauf das Herz des Unternehmers Hans-Udolf Wörl. Sie wurde Mutter, Juristin, Politikerin, aufregend, erfüllend, aber auch fordernd, ihre Jahre in der Kommunalpolitik im Freistaat und dann im Bundestag in der Bundespolitik. Seit inzwischen 7 Jahren bereichert sie als Investorin die Start-up-Szene, als Mentorin vom Start-up-Unternehmen und von Gründerprojekten in der Fernsehshow Die Höhle der Löwen. Sie ist ihrem Motto nach wie vor treu geblieben. Oder, Frau Wörl, das da nämlich lautet, lieber einen Tag Löwin als lebenslang ein Schaf?
Ja, ich glaube schon, dass sich so ein bisschen durch mein Leben gezogen hat, dieses Motto. Obwohl ich dazu sagen muss, bei mir, mein Leben war nicht geplant. Es kam so einfach auf mich zu und es ging einfach darum, nimmst du die Herausforderung an, ja oder nein? Und meistens habe ich sie angenommen.
Und wenn dann ganz und nicht nur halb oder so halbherzig.
Und mit Leidenschaft.
Also mehr als sich treu geblieben, würde ich sagen. Wie oft sind Sie denn überhaupt noch in Ihrer alten Heimat Franken?
Leider viel, viel zu wenig, muss ich sagen. Also ich würde es begrüßen, öfters hier zu sein. Mhm. Und es ist eigentlich auch mein Bestreben. Aber irgendwie klappt es dann doch immer nicht. Es sind doch immer wieder Aufgaben, die dann auf mich zukommen, die mich dann leider von hier dann wieder wegbeordern.
Es sind ja Wohnsitze, die man oft beruflich nimmt. Bei Ihnen war es zum Beispiel Bonn gewesen, die alte Bundeshauptstadt, dann später Berlin. Jetzt auch aus Produktionsgründen die Höhle der Löwen. Auch wieder nicht in Nürnberg leider produziert, die Sendung. Trotzdem, was schätzen Sie an Ihrer Heimat? Beziehungsweise unterscheiden Sie zwischen Wohnort und Heimatort?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mit Leidenschaft Fränkin, muss ich sagen. Ich bin auch aufgewachsen bei einer fränkischen Großmutter. Meine Eltern waren ja beide berufstätig bis zur Rente und es war so eine Urfränkin. Also muss man sich heute noch so vorstellen. Früher hat man gesagt, so Kittelschürzen.
Die Kittelschürzen sind legendär.
Kittelschürzen-Omas.
Die auch immer voll waren, weil irgendwas war immer drin steckt.
Immer. Also, weil die hatte sie den ganzen Tag diese Schürze an mit diesen großen Taschen und sie hat natürlich geputzt und gekocht und wir hatten einen kleinen Gemüsegarten und alles. Und abends hat sie dann immer diese Taschen ausgeleert, weil immer wenn irgendwas im Weg war, ging dann alles in diese.
Das war so eine Tagesbilanz dann, oder? Am Abend, ja, was man so alles so erlebt hat, kam aus den Taschen raus.
Kopftüchchen auf und alles. Also ich bin sehr liebevoll, ja, im Mehrgenerationenhaus aufgewachsen, aber auch sehr, sehr fränkisch. Und das merkt man heute auch immer noch an meiner Sprache, also meinen fränkischen Dialekt. Wollte und habe ich nie verleugnet.
Wurden Sie jemals gezwungen oder wurde Ihnen gesagt, den sollten Sie mal ablegen? Bei Schauspielern ist es manchmal so, die müssen sich das richtig abtrainieren.
Oh, ich habe bittere Shitstorms bekommen am Anfang. Also übrigens auch von gewissen Nürnbergern,
okay.
Aber das ist aus der Kulturszene, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Mhm. Als ich angefangen habe in der Höhle der Löwen, war auf Twitter und das ist eine Schande und dieser Dialekt und kein Deutsch. Aber irgendwie, ich habe es nie gemacht. Also es gibt ich erzähle Ihnen eine Episode, das ist eine ganz, ganz nette Geschichte. Mhm. Als ich in der Politik war, war ich natürlich auch sehr, sehr oft eingeladen in Talkshows bei Illner oder Maischberger oder überall in Talkshows. Und eine meiner ersten Sendungen, damals bei Sabine Christiansen am Abend, habe ich mich natürlich total bemüht, auch Hochdeutsch zu reden. Ja, also ich wollte ja Hochdeutsch reden. Und die Sendung, glaube ich, ist ganz gut gelaufen und habe dann nicht sofort an meinen Mann anschließend angerufen. Und wie war's? Wie hast du es denn gefunden? Und dann hat er gesagt, du, inhaltlich einwandfrei, überhaupt kein Thema, super geschlagen, aber versuch bitte nie mehr Hochdeutsch zu reden.
Weil es auch ein Stück Authentizität nimmt,
ja,
Echtheit und darauf legen Sie Wert, glaube ich, oder?
Ja. Gut, wir sagen mal allerschönste Dialekt, ist vielleicht nicht der allerschönste Dialekt, aber es ist doch meiner. Ja, mit dem ich auch aufgewachsen bin, mit dem ich auch unwahrscheinlich vieles verbinde. Meine Kindheit, meine Großmutter, meine Eltern, mein Umfeld. Und warum soll ich das leugnen? Ich würde ja eigentlich mich selbst verleugnen. Mhm. Nein, also ich muss dazu sagen, ich bin Nürnbergerin durch und durch. Und Ich hatte, das ist ganz, ganz witzig, ich habe immer früher angegeben, wenn es geheißen hat, ja, wo sind Sie denn geboren, hatte ich immer angegeben, Steinbein, Nürnberg.
Steht, glaube ich, immer noch so in Wikipedia oder sonst wo.
Und dann, weil ich glaube, ich war 50 Jahre alt, dann bin ich nach Stein auf die Gemeinde Gmar, wie man ja sagt.
Auf die Gmar.
Und habe gesagt, ich bräuchte eine Geburtsurkunde von mir für irgendetwas. Dann haben sie gesagt, Sie sind ja nicht
das
geboren.
Das Madler von der Gmar hat es nicht gefunden.
Das hat sie nicht gefunden. Nein, Sie sind ja nicht geboren. Ich habe gesagt, wieso? Ich bin doch hier aufgewachsen. Also, und ganz klar, ich bin geboren natürlich im Mater-Maria-Krankenhaus, deswegen war ich eine gebürtige Nürnbergerin. Mhm. Und es war mir dann irgendwie, ich habe immer gedacht, Steinbein-Nürnberger, aber doch dann gebürtige Nürnbergerin.
Ja, geheiratet hat sie auch einen Unternehmer in den 80er Jahren, Hans-Rudolf Wörl. Man kennt diesen Namen in ganz Deutschland. Und ihren Mann hatten wir bereits hier zu Gast, vor 7 Jahren damals. Er hat sein neues Buch vorgestellt zu dieser Zeit, Wie meine Träume fliegen lernten. Und ihre besondere Beziehung, die dann in eine Ehe gemündet ist, die hat auch mit einem Flugzeug zu tun, oder? Stimmt diese Legende?
Ja, das ist keine Legende, das stimmt wirklich. Ich habe meinen Mann das allererste Mal gesehen in meinem Leben auf einem Flug von Nürnberg nach Paris. Mhm. Ich habe damals neben einer Studentenzeit, um mir auch das Studiumgeld hier mit zu finanzieren, habe ich natürlich gemodelt und war sehr, sehr viel auch international unterwegs gewesen. Und ich hatte einen Auftrag gehabt in Paris. Damals ging es noch nach Le Bourget, den Flughafen gibt es heute gar nicht mehr. Und damals ist der Nürnberger Flugdienst, den ja mein Mann gegründet hatte und die jetzige Eurowings ja heißt, ist geflogen damals mit einer ganz kleinen Maschine. Das war ein Metroliner, die ist wahrscheinlich den wenigsten heute noch bekannt. Das ist ein 19-sitziger Flieger gewesen, also rechts ein Platz und links ein Platz. Und dann ist immer der Pilot oder der Co-Pilot, ist mit so einem Körbchen durch den Gang gegangen. Und da war, man sagt immer, Käsebrot vom Co-Pilot, hat man damals gesagt.
Genau.
Da war
oder Cola, Fanta. Wahrscheinlich heute.
Ja, so ungefähr, mit belegten Brötchen und so und immer verteilt. Und dann kam Hans Rudolf durch den Gang und später wusste ich dann, die Geschichte ist mir erzählt worden. Er hat dann zum Co-Piloten gesagt, das mache ich heute selbst. Das mache ich heute selbst. Er hat mich also gesehen gehabt. Und als ich dann ausgestiegen bin, das hat er nicht nur jetzt bei diesem Flug gemacht, das immer gemacht, hat er wirklich jeden Passagier auch einzeln mit Handschlag verabschiedet. Ja. Und es war eigentlich unser erstes Kennenlernen. Und er hat schon sehr schneidig ausgesehen damals in der Uniform und so. Also ist mir sofort aufgefallen und ist mir auch natürlich in Erinnerung geblieben.
Wann haben Sie sich dann das nächste Mal gesehen? Das ist ja gar nicht so einfach, wenn man sagt, man läuft sich so über den Weg und dann trennen sich die Wege wieder. Muss ja einer aktiv wieder dran arbeiten, dass man sich wieder trifft.
Ja, ja, doch. Das war eine Veranstaltung, glaube ich, beim Norisring-Rennen dann gewesen bei einer Veranstaltung. Da haben wir uns dann das nächste Mal gesehen. Aber es hat bei uns ein bisschen gedauert, muss ich sagen.
Ihr Mann war damals, als er uns besucht hat, gerade 70, hat seinen runden Geburtstag gefeiert. Wie geht es ihm heute?
Ja, Unternehmer. Er ist immer noch aktiv unterwegs. Auch heute ist er unterwegs, überall. Er macht natürlich in allen möglichen Bereichen. Unser Familienunternehmen ist ja sehr breit aufgestellt, natürlich teilweise jetzt auch von den Kindern übernommen, die einzelnen Sparten. Aber er lässt sich nicht nehmen, gewisse Bereiche auch noch selbst zu machen und hier selbst unternehmerisch tätig zu sein. Also früh aus dem Haus, spät abends zurück und meistens am Sonntag auch im Büro. Aber wir ergänzen uns wunderbar, weil ich ja auch noch sehr viel unterwegs bin. Es wäre ja schlimm, wenn er jetzt zu Hause sitzen würde und dauernd, ja, wann kommst du oder was ist das? Und ich glaube, umgekehrt wäre es genauso.
Damals, habe ich gesagt, war er 70. Inzwischen haben Sie ihn quasi eingeholt mit dem heutigen Jahr. Wobei das 70 ist ja das neue 50 inzwischen, oder? Habe ich gelernt.
Ja, also ich muss dazu sagen, wenn ich an meine Kindheit denke und allein, wenn man an jemanden gedacht hat, der 60 ist.
Der war schon uralt.
Das war, mein Gott, ja, das ist also wirklich uralt, ist ja gar kein Ausdruck dafür. Und 70 hat man, das war schon überhaupt nicht mehr, also gab es nicht mehr. Es hat sich unwahrscheinlich viel, viel gewandelt in diesem Bereich. Und wenn ich denke, wie viele Menschen ich allein aus meinem Umfeld kenne, auch in meinem Alter und auch Frauen, die auch noch aktiv sind, in unterschiedlichsten Bereichen, auch unternehmerisch aktiv, hat sich hier alles sehr, sehr zum Positiven gewandelt.
Tun Sie denn was dafür aktiv? Das ist die berühmte Frage nach Kosmetikprodukten, nach besonderen Sportarten, nach Yoga.
Wissen Sie, ich werde so oft gefragt und ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Ich will ja kein schlechtes Vorbild oder irgendwie sein, aber ich bin eigentlich schon ein schlechtes Vorbild. Ich liebe Junkfood, ja, ich liebe meine Hamburger, meine Currywurst, ja, meine Haxen und viele leben ja jetzt so gesund. Also ich mache das nicht, also absolut überhaupt nicht. Ich bin auch nicht gerade ein Sportfreak. Ich schwimme gern, wenn sich die Gelegenheit gibt. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich gehe auch gern spazieren mal durch den Wald, aber ich mache ansonsten keinen Sport. Naja, stimmt vielleicht nicht ganz. Ich habe vor ungefähr einem halben Jahr mit Hula Hoop angefangen.
Hula Hoop
macht mir Riesenspaß.
Das ist neu tatsächlich.
Ja, also wirklich jeden Tag, wenn es geht, Hula Hoop zu machen. Ich habe auch überall meine Hula Hoops stehen. Aber ja, ich glaube, wichtig ist, wer rastet, der rostet. Das ist schon ein alter Spruch auch gewesen von meiner Oma. Und man muss immer positiver, glaube ich, auch an die Dinge herangehen. Ne? Also man soll jetzt auch einen Beruf sehen, wirklich auch wie als Beruf, als Freude, dass man etwas macht. Ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn man früh aufsteht und denkt, oh Gott, muss denn das sein? Das ist ja ganz furchtbar, was heute der Tag jetzt vor mir ist. Sondern man muss denken, wow, toll. Super, und da, und dann treffe ich den, und das machen wir, und schön. Also ich glaube, es hat schon etwas damit zu tun, wie positiv auch du jemandem gegenüber eingestellt bist oder dem Leben gegenüber eingestellt bist.
Sie hören den BR Schlager Brunch heute mit Dagmar Wörl, und wir sind schon wieder mitten im Herbst. Dabei glüht gerade dieser Sommer 2024 in uns allen noch so ein bisschen nach. Zumindest wenn man hier in Deutschland gewesen ist, hat man den Eindruck gehabt, man ist irgendwo in der Karibik, ständig über 30 Grad, zumindest einige Wochen lang. Wo haben Sie im Sommer Urlaub gemacht?
Wenn ich ehrlich bin, war ich diesen Sommer sehr, sehr viel in Asien gewesen, aber nicht um Urlaub zu machen, sondern ich war in Sri Lanka. Ich bin ja auch Honorarkonsulin von Sri Lanka.
Dieses Landes, ja.
Und wir haben dort auch zwei ganz neue Projekte angefangen, soziale Projekte. Und die galt es natürlich auch aufzubauen und zu betreuen. Deswegen habe ich dieses Mal gar nicht so viel mitbekommen von dem Sommer. Ich war eine Woche mit meinem Mann in Spanien gewesen. Mhm. Das ist aber so ein altes Ritual, was wir machen, immer während unserer des Hochzeitstages, diese Woche zusammen Urlaub zu machen. Das ist so total Fixum, und das machen wir auch immer. Doch, also sehr, sehr schön. Also lässt sich doch immer was Nettes einfallen, und doch, es war auch dieses Jahr sehr schön. Mhm. Habe aber leider den Sommer hier in Deutschland ein bisschen verpasst.
Sie haben sich 1984 das Jawort gegeben, um da nochmal anzuschließen. Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, wie Sie sich kennengelernt haben. Das heißt, nach reichlich Überlegung, oder war es doch wirklich diese Liebe auf den ersten Blick, die schon im Flugzeug begonnen hat?
Nein, also mein Mann ging mir auch nicht mehr aus dem Kopf damals. Also ich kann schon sagen, dass es Liebe auf den ersten Blick gewesen ist. Und ja, mein Mann hat mich dann noch mitgenommen, einmal mit nach Kanada zu Familienmitgliedern von ihm. Und dann hatten wir uns ganz kurz gekannt, glaube ich, erst 3 Monate. Und dann sagte er zu mir, ja, und lass uns doch über Las Vegas zurückfliegen. Und sage ich, was wollen wir denn in Las Vegas? Ja, um zu heiraten. Und habe ich gesagt zu ihm, das geht gar nicht. Das habe ich ihn erst mal geschockt, weil ich seinen Heiratsantrag abgelehnt habe. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Das kann ich meiner Oma, das erzählt er auch immer ganz nett, wenn im Freundeskreis, das kann ich meiner Oma nicht antun. Ja, wenn ich dann zurückkomme und bin auf einmal verheiratet, ich bin Einzelkind ja und bin doch sehr wohlbehütet aufgewachsen, ging ja dann Schock. Und dann hat es aber, nachher hat er gesagt, ja, dann habe ich sie mal zappeln lassen, und hat es noch mal 2 Jahre gedauert anschließend, bis wir dann geheiratet haben.
Sie sind danach durch dick und dünn gegangen, Sie haben Höhen und Tiefen erlebt, Sie haben auch Schicksalsschläge erlebt. Das war in diesem Sommer auch wieder so. Daran haben Sie uns etwas teilhaben lassen über Social Media und haben geschrieben, heute vor 37 Jahren hast du unser Glück, unsere Familie vervollständigt, und haben damit Ihren Sohn Emanuel gemeint, der ja nur 12 Jahre alt werden durfte, der bei einem häuslichen Unfall ums Leben gekommen ist. Ist das etwas, was irgendwann mal heilt, diese Wunde, oder sich verändert nach all dieser Zeit?
Nein, also sowas heilt nicht. Das ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Wenn das Kind vor ihnen geht, und vor allem es ist ja etwas, wo man nicht vorbereitet ist in seinem Leben. Damit rechnet man ja auch nicht. Und das ist etwas, was in einem ist, und gut, diese Trauer wird ewig bleiben. Es werden die Abstände zwar ein bisschen größer ab und zu, bis man wieder mal in ein tiefes Loch fällt, aber man fällt immer wieder ab und zu dann doch wieder in dieses Loch, und es reißt einen mit nach unten. Und ja, es ist, die Trauer ist ein permanenter Begleiter in diesem Bereich.
man lernt damit umzugehen, aber die Trauer bleibt?
Ja, die Trauer bleibt sicher. Man weiß irgendwann, das Leben wird weitergehen, es muss auch weitergehen. Man ist ja nicht alleine auf der Welt, sondern hat auch Verantwortung seinem Umfeld gegenüber, seiner Restfamilie gegenüber. Und am Anfang denkt man, man schafft es nicht. Man schafft es überhaupt nicht und es gehen dann alle möglichen Gedanken auch durch den Kopf, wie das Leben weitergehen soll. Soll das Leben überhaupt weitergehen? Mhm. Aber man macht natürlich dann Trauerbewältigung, jeder auf seine, mein Mann, ganz anders wie ich. Mein Mann hat sehr, sehr viel geschrieben, ich habe sehr, sehr viel gelesen. Und wir haben uns mit sehr vielen Kindern umgeben, auch damals nach dem Emanuel seinen Tod, waren die ersten 2 Wochen, unser Haus war wie ein Kinderhaus gewesen. Also seine Freunde haben bei uns übernachtet. Wir hatten überall Matratzen liegen. Wir haben gelacht, geweint, wir haben Geschichten erzählt über ihn. Und es war eine, glaube ich, im Nachhinein eine sehr gute Trauerbewältigung, auch in diesen 2 Wochen danach.
Er wird weiterhin ein leuchtender Stern sein, der in dunklen Momenten Sie zum Strahlen bringt. Und Sie haben natürlich in seinem Andenken auch Ihre soziale Tätigkeit gestellt mit einer nach ihm benannten Stiftung. Darüber wollen wir noch reden heute im BR Schlager Brunch. Körpersprache und jemanden einschätzen, der so durch einen Tigerkäfig oder Löwenkäfig kommt in dem Fall, das ist etwas, was Sie lernen mussten oder schon immer gut gekonnt haben, dass Sie gesagt haben, dieser Mensch, der da reinkommt, der hat was oder der hat nichts, der ist mir sympathisch. Gibt es sowas, wie auf den ersten Blick jemanden einschätzen zu können?
Ersten Blick ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Also wenn sich dann die Löwentür natürlich öffnet und der Gründer oder die Gründerin dann hereinkommt bei die Höhle der Löwen, ist man erstmal furchtbar gespannt, weil wir wissen ja nicht, was passiert. Also meistens ist ja noch eine schwarze Wand davor und die wird dann weggeschoben. Dann sehen wir erstmal, was aufgebaut ist, wie das Produkt überhaupt aussieht.
Und das ist ja oft so eine Mehr, dass man sagt, das ist ja alles irgendwie vorbereitet, gescriptet und so. Sie wissen tatsächlich als Löwen nichts.
Wir wissen nichts. Wir sind sogar getrennt im Gebäude, im Studio sind wir getrennt, dass wir nicht per Zufall in den Pausen dann irgendeinem Gründer über den Weg laufen, der vielleicht auf dem T-Shirt im Rücken seine Firma irgendwie das Logo geschrieben ist, ja, genau. Und wir dann vielleicht schnell googeln könnten, ja, oder dazwischen. Nein, wir wissen absolut nichts, deswegen sind wir auch immer sehr, sehr, sehr unter Spannung. Auch wir sind unter Spannung, nicht nur die Gründer. Und wenn natürlich so ein Gründer oder eine Gründerin hereinkommt, ist der erste Eindruck schon die ersten 2 Minuten, glaube ich, unwahrscheinlich entscheidend. Wie präsentiert er sich? Mhm. Ist er offen? Wie ist seine Geschichte? Ist er nervös? Gut, nervös sind sie fast alle, das ist ganz klar, wirkt alles sehr einstudiert. Ist es ein Mensch, mit dem du zusammenarbeiten kannst? Mhm. Man muss natürlich auch wissen, Bauchgefühl ist etwas ganz Wichtiges, gerade in dieser Sendung. Gut, das Produkt muss gut sein, muss innovativ sein, es muss ein Markt dafür vorhanden sein, Kunde. Das spielt sich alles in meinem Kopf auch ab. Inwiefern kann man hier eine Marke aufbauen? Aber der Mensch ist sehr das Wichtigste. Produkt wird meistens verändert, meistens Verpackung und alles andere. Der Mensch, der jetzt vor mir hier steht, der bleibt ja. Der wird ja auch Teil unseres Familienunternehmens zukünftig. Ja, wir nehmen die alle mit offenen Armen auf. Die werden alle Teil unseres Familienunternehmens. Und wir müssen durch dick und dünn gehen. Und Unternehmer zu sein, das ist ja keine Rolltreppe, die nach oben geht, sondern das ist ja wie eine Bergwanderung. Mal geht es nach oben, mal unten, mal scheint die Sonne, mal regnet es. Und kannst du dich auf diesen Menschen verlassen? Hatte er wirklich den Ehrgeiz, den Biss, auch Unternehmer zu sein, eine Marke aufzubauen? Und das ist diese Beurteilung, die man natürlich die ersten 1-2 Minuten, die das alles abläuft. Und natürlich irrt man sich da auch. Aber man entscheidet sich nach dem ersten Eindruck.
Wer hat Sie eigentlich damals drauf gebracht? Sie waren ja mit der Politik über 20 Jahre beschäftigt, vom Stadtrat in Nürnberg über die Landespolitik bis hin zum Bundestag, bis zur Bundesregierung. Da hatten Sie als Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium auch eine wichtige Funktion. Sind Sie aus der Politik ausgeschieden, um diese Sendung zu machen? Oder sind Sie ausgeschieden und dann kam durch Zufall dieses Angebot?
Nein, nein, nein. Ich bin ausgeschieden nach 23 Jahren Deutscher Bundestag. Das ist wahnsinnig lange Zeit, weil ich... Eigentlich wollte mich mehr meinem sozialen Team kümmern. Ich war ja also 7 Jahre in der Entwicklungspolitik tätig, wo ich natürlich auch viel, viel unterwegs gewesen bin. Ich habe viel, viel Elend gesehen, viel, viel Flüchtlingslager gesehen, habe aber auch gesehen, wie man auch ein Lächeln zaubern kann auf Kindergesichter. Und das war unwahrscheinlich erfüllend. Ich sage, das war der erfüllendste Job überhaupt in diesem Bereich gewesen. Und diesen Bereich, habe ich gesagt, will ich eigentlich noch intensiver machen. Ich bin ja in vielen Organisationen aktiv, war damals schon, bin auch stellvertretende Vorsitzende von UNICEF. Wie gesagt, habe meine eigene Stiftung, bin bei Türkei Foundation, bei Halb Deutschland. Also, und habe gesagt, ich will mich jetzt da intensiver darum kümmern. Das war der Grund, warum ich dann mich entschlossen habe, aufzuhören. Ich habe mich vorher mit meinem Team beraten gehabt, weil das ist natürlich auch so eine Geschichte. Ne? Also wenn dich Menschen jahrelang begleiten im Bundestag, musst du die natürlich mitnehmen mit so einer Entscheidung. Ja, und dann war die Entscheidung getroffen. Jeder war total überrascht. Mein Gott, wieso, warum? Und ich habe gesagt, nee, ich will mich hier. Und ja, und dann, erst nachdem es alles schon verkündet war, kam die Anfrage.
Sonntagvormittag, wir haben vorhin drüber gesprochen, Frau Wörl, über Ihren angefüllten Alltag im In- und Ausland. Wie oft kommt es mal vor, dass Sie Sonntag mal frei haben und einfach mal so brunchen können, in den Tag hineinleben können?
Also Sonntag war noch nie ein Brunchtag in meinem Leben und auch nie ein Tag hineinleben. Nein, überhaupt nicht, weil wissen Sie, wenn Sie in einer Unternehmerfamilie sind, gibt es das eigentlich nicht. Also solange ich mich erinnern kann, ist mein Mann eigentlich immer entweder ins Büro gegangen und wir haben auch ein Großraumbüro zu Hause. Also wir arbeiten zusammen in einem Büro. Und für mich, als ich in der Politik noch aktiv war, war der Sonntag für mich ein ganz großer Vorbereitungstag, mich auch auf die Woche vorzubereiten, auf die Termine, weil alles sehr, sehr eng getaktet war. Natürlich, ich hatte in den gewissen Funktionen, die ich gehabt habe als Staatssekretärin oder als Vorsitzende des Ausschusses, sehr viele Meetings, sehr viele Vorträge, Ausschüsse, alles. Es musste natürlich vorbereitet werden und ich musste mich natürlich auch in gewisse Themen auch immer wieder einarbeiten, mich beschäftigen mit dem. Und es war dann meistens ein Samstag und Sonntag. Und natürlich der Wahlkreis, der war ja auch da, der war ja auch zu betreuen am Wochenende. Also Branchen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gebruncht habe am Sonntag.
Umso schöner, dass Sie das erste Mal seit langem bei uns brunchen, mit uns brunchen. Es gibt Ratschläge und Tipps für Gründer und Start-up-Menschen, die Sie Ihnen geben, auch innerhalb der Sendung und auch danach noch bei Die Höhle der Löwen. Gibt es Ratschläge, die Sie selber, Frau Wörl, mal bekommen haben und bis heute froh sind, dass Sie Ihnen gefolgt sind, diesen Ratschlägen?
Natürlich, also sehr stark hat mich natürlich meine Familie geprägt. Wie gesagt, ich bin in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen. Meine Eltern waren beide berufstätig bei Siemens.
Sehr bodenständige Menschen.
Sehr bodenständig. Mein Papa damals noch bei Schuckert und meine Mama in der Telex-Abteilung. Das gab es ja damals noch bei Siemens und beim Schichtdienst. Also ist wirklich jeden Tag war die über 3 Stunden unterwegs, damals noch mit dem Bus über den Friedrich-Ebert-Platz. Also die Nürnberger kennen das alle noch. Mhm. Und also sehr, sehr bodenständig aufgewachsen, das stimmt. Und meine Oma hat mich natürlich sehr stark auch geprägt, weil sie hat auch immer gesagt, also sie hat immer so Weisheiten gehabt. Das war ganz toll, war sie eigentlich. Und die hat immer gesagt, mach was Sinnstiftendes in deinem Leben. Und wenn du nichts Sinnstiftendes machst, dann lass es lieber bleiben. Also das war auch eines ihrer Lehren. Und meine Mutter hat mich sehr stark geprägt durch ihre Selbstständigkeit. Weil in der damaligen Zeit war es natürlich noch nicht so üblich, ja, wie heute, dass Frauen natürlich so berufstätig waren. Mhm. Die Frau war eigentlich die Mutter, die Familie.
Reinhard May und Über den Wolken. Sinnstiftend für das Leben von Dagmar Wörl, meinem heutigen Gast. Kennengelernt hat sie ihren Mann über den Wolken, vermutlich den besten Mann ihres Lebens, hat sie immer gesagt. Wo sie herkommt, haben wir auch schon gehört. Aus einem kleinen und behüteten Haus, aber aus einem Haus, das gewisse Werte hatte und auch an sie weitergegeben hat. War ihre Mutter insbesondere zum Beispiel auch so eine Art Role Model für Sie?
Ja.
Ist sie es bis heute?
Absolut. Meine Mutter war mein Role Model. Es war ja, den wenigsten Menschen ist ja eigentlich bewusst, wie lange man noch die Genehmigung brauchte, dass eine Frau überhaupt arbeiten durfte. Es war, glaube ich, 1977. Bis dahin durfte eine Frau ohne Genehmigung des Mannes überhaupt nicht arbeiten.
Und meine Wahlrecht Mutter, kam ja auch relativ spät.
Ja, sehr, sehr, sehr spät. Und Führerschein durfte man auch nicht machen. Also das ist heute überhaupt nicht mehr so bewusst, welche Vorschriften es damals gab. Und meine Mutter war halt schon berufstätig und hat ihre Selbstständigkeit aber auch gelebt. Sie hat immer zu mir gesagt, schau immer, dass du nicht abhängig bist von deinem zukünftigen Ehemann. Das war für sie ganz, ganz wichtig auch. Und ich habe sie auch bewundert dafür, wie sie wirklich auch als Frau, wie man früher gesagt hat, auch ihren Mann gestanden hat. Also im Schichtdienst zu arbeiten, war damals keine einfache Sache. Also sie kam manchmal erst um Mitternacht zurück oder sie ist früh um halb vier aus dem Haus gegangen. Also sie hat schon etwas geleistet und hat auch bis zur Rente gearbeitet.
Und obwohl sie quasi fest angestellt war, hat sie Ihnen beigebracht, was es heißt, selbstständig zu sein. Das klingt wie ein Widerspruch, ist aber eigentlich keiner.
Nein, überhaupt nicht, weil sie hat auch ihr eigenes Geld verdient gehabt. Ja? Und das weiß ich noch, mein Tanzkleid für die Tanzstunde damals. Ja, der Papa hat gesagt, das ist ja, und das braucht jetzt nicht so ein teures Kleid und es ist alles so. Er war sehr, sehr sparsam. Und dann hat sie gesagt, nee, das ist, ich will jetzt, dass meine Tochter jetzt hübsch ausschaut und es zahle jetzt ich. Und also sie war, die hat mir Unabhängigkeit vorgelebt. Mhm.
Im Scheinwerferlicht, im Studio, in der Politik, am Rednerpult, im Bundestag, als Schönheitskönigin auf dem Catwalk, immer an der Rampe ganz vorne. Ist das der authentische Charakter von Dagmar Wöhrl oder war die ursprünglich irgendwann auch mal das ganze Gegenteil davon?
Ach Gott, meine Mutter hat immer früher gesagt, also ich hätte nie gedacht, dass das mal aus dir wird und so couragiert und selbstbewusst. Und ich war wirklich als Kind sehr, ja, also sehr zurückgezogen.
Schüchtern, kann man das sagen?
Ja, absolut, absolut schüchtern. Ich bin auch nicht nach außen gegangen. Ich habe auch nicht einen sehr großen Freundeskreis gehabt, eigentlich nur ein, zwei Freundinnen in der Straße, mit denen ich dann auch gespielt habe. Aber sonst habe ich es eigentlich geliebt, auf der Couch zu liegen, wie so eine Couch-Potato und Bücher zu lesen. Meine Mutti war damals es gab damals in Stein so eine Bibliothek, eine ganz kleine, nicht so wie heute, eine ganz kleine. Und da war sie Mitglied und da konnte man Bücher ausleihen. Und dann habe ich mir immer Bücher ausgeliehen, dann als Kind durfte ich das und habe dann am liebsten gelesen. Es war meine Welt. Also sie hat mich auch nicht von der Couch heruntergebracht. Also sie hat immer wieder versucht. Also meine Mutter hat mich schon sehr teilweise auch gesagt, so und jetzt machen wir und jetzt lernen wir Klavier spielen oder jetzt machen wir Kunstlauf und geh mal reiten und also habe mich überall versucht, dann immer ein bisschen und ich war ein bisschen pummelig auch als Kind, vielleicht lag das daran, ich weiß
nicht. Also Idealgewicht damals noch nicht?
Zwar schon immer lange, dünne Beine gehabt, aber eigentlich so, ich habe wahnsinnig gern Schokoladenpudding und immer was Süßes und alles immer gegessen und vor allem meine andere Großmutter hat mich immer ziemlich, ja, sehr gut ernährt, wenn ich bei der zu Besuch war.
Und Bratwurst.
Ja, viel Pudding.
Pudding. Muddis Pudding.
Also ich war jetzt nicht sehr, lass mal so zusammenfassen, es hätte niemand erwartet.
Aber das muss sich ja dann irgendwann mal geändert haben. Irgendwann mal sind Sie in eine Branche gegangen, die sehr darauf bezogen ist, gut auszusehen, sich zu präsentieren, gerade an diese Rampe vorne hinzugehen, sich nicht hinten zu verstecken. War das alles aus Ihrem freien Willen oder hat Sie da jemand hingeschoben?
Nee, das war auch wieder die Mama gewesen. Also, nein, das war es gab damals eine Schule der Dame in Nürnberg und es war eine Bekannte gewesen von meiner Mutter. Und die hat zu mir gesagt, ob ich denn bei so einer Misswahl mitmachen möchte. Und ich wollte eigentlich gar nicht. Meine Mutter hat gesagt, jetzt komm mal, jetzt tu mal. Und jetzt, da kannst du nur davon profitieren und alles. Und ja, gut, das glaube ich war so der erste Schritt. Es war die Frau Kartoll damals. Das wissen vielleicht noch die ganz älteren Damen noch. Ja. Hat natürlich schon lange verstorben. Und dann kam die Miss Germany-Wahl und dadurch kamen natürlich die internationalen Wahlen und durch diese internationalen Wahlen damals, ob das mit Miss International oder Miss Welt war, kam ich natürlich in ein Umfeld, wo ich dann hineingeschmissen worden bin. Da war ich auf einmal alleine auf der ganzen Welt unterwegs und musste Kommunikation betreiben und vieles andere mehr und das hat mich dann wirklich auch selbstständig gemacht.
Sie ist die Investorin mit dem charmanten Lächeln, aber mit ganz viel Know-how im Kopf und mit großer Entschlossenheit. Und es ist ja schon gleich mal wieder gut losgegangen bei der aktuellen Jubiläumsstaffel bei Die Höhle der Löwen. 10 Jahre gibt es jetzt diese Sendung. Sie sind ganz lange schon mit dabei und Sie haben gerade jetzt am Anfang der ersten Staffeln sich doch dadurch ausgezeichnet, dass Sie ganz vielen mit Löwinnen und Löwen gleich mal spontan was weggeschnappt haben. Und zwar ging das relativ schnell. Das war so etwas, die ersten Folgen, wie würde ich es mir jetzt mal sagen, Ihre Galashow. Haben Sie das so geplant?
Nein. Ich weiß doch gar nicht, was kommt. Also ich weiß ja nicht, welcher Grund da kommt.
Und was zum Beispiel niemand wusste, ist, dass da plötzlich johlendes Studiopublikum im Studio ist.
Das stimmt. Ach, Sie spielen jetzt auf die Dart-Sendung
an. Ja, ganz genau.
Mit dem speziellen Schuh.
Eine bunte Fantruppe, die Sie da quasi angefeuert hat oder da war, um diese Sportart Darts zu promoten. Sie sind leidenschaftliche Hobby-Dart-Spielerin gewesen?
Ja, ich habe mein Leben lang noch nie Dart gespielt. Ich bin ganz offen und ehrlich. Und es war so witzig, ne? Weil wir sollten auf einmal, die Löwen sollten jetzt nach vorne gehen und das ausprobieren. Und
Sie haben ins Schwarze getroffen.
Ja, zweimal.
Und zwar
anscheinend habe ich eine Begabung.
Nicht nach irgendeinem Training, sondern einfach mal so.
Ja.
Mit links.
Ja.
Und da ging es um welches Produkt?
Es ging um einen Spezialschuh, der vorne gewisse Kanten hat, dass man sozusagen sicher steht. Also wenn man sich vorne dann, dass man diesen Schuh ja mit der Spitze vorne an dem Holzbrett, dass man dann nicht irgendwie verrutscht, dass man einen sicheren Wurf hat.
Aber Sie haben sich letztendlich von dieser Idee, was auszuprobieren, nicht abhalten lassen, zu sagen, das kann ich nicht, das habe ich noch nie gemacht, sondern
Nein.
Das war ein Experiment, das haben Sie auf sich genommen.
Ja, gut, muss ja nicht immer perfekt sein. Ja? Dass es natürlich in dem Moment wunderbar geklappt hat und dass jeder gesagt hat, ich müsste unbedingt jetzt Dart spielen in der Zukunft, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber das war ein Pitch, der hat richtig Spaß gemacht.
Also das war das, witzig inszeniert.
Ja, sehr schön gemacht.
Und trotzdem
gewesen.
Mussten die Höhle des Löwen ohne Deal verlassen.
Ja, es ist halt leider so. Aber man muss natürlich auch eines sehen. Viele verlassen die Höhle der Löwen ohne Deal und bekommen im Anschluss danach Angebote von anderen Investoren. Das passiert sehr, sehr oft. Mhm. Jemand sieht die Sendung, sagt, finde ich gut, würde ich gerne investieren. Also es passiert immer wieder.
Ärgern Sie sich dann im Nachhinein?
Nein, nein. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich eigentlich nie geärgert, ein Invest nicht gemacht zu haben. Mhm. Ich habe mich dann höchstens geärgert, wenn es mir ein anderer Löwe weggeschnappt hat. Dann schon. Aber ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der dann sehr, sehr viel Zeit darauf verschwendet, ärgerlich zu sein. Sondern wir haben immer genau 20 Minuten Zeit zwischen den einzelnen Pitchen. Wir sind 5, machen wir am Tag. So ein Pitch geht ja länger als die 12 Minuten, die man im Fernsehen sieht.
Alles gekürzt dann letztendlich.
Sehr, sehr, sehr stark gekürzt, sondern geht eine Stunde, eineinhalb Stunden. Wir haben auch manche mit 2 Stunden, ja, wo wirklich die Gründer und Gründerinnen gelöchert werden mit Fragen. Und was ich manchmal ein bisschen bedauere, weil manchmal gute Fragen und gute Antworten natürlich weggeschnitten werden, ja, von der Regie. Aber es ist natürlich auch eine Unterhaltungssendung, ist klar. Obwohl viele der Dinge, die wir fragen, glaube ich, würde auch anderen Gründern oder Gründerinnen, die es werden wollen, die vielleicht eine Idee haben, vielleicht möchte die Gründer vielleicht auch helfen dabei, sich selbstständig zu machen. Aber es ist natürlich eine Sendung, das geht natürlich nicht, dass man natürlich einen Pitch so lange dann auch zeigt.
Der BR-Schlager Brunch heute mit Dagmar Wörl, bekannt als Löwin aus der Höhle der Löwen auf Vox. Wir haben schon drüber gesprochen. Aus dem Spezialschuh für die Dartspieler ist nichts geworden, zumindest nichts in der Sendung. Dafür kam dann das kleinste Trainingsgerät der Welt, das man sich so einfach mal zwischen die Zähne klemmt.
Tolles Produkt, ich liebe es und benutze es selbst.
Zahnaufsatzkissen hat man auch noch nie gehört, so eigentlich
nein,
im Alltag.
Nein. Man muss sich mal vorstellen, ich glaube, auch in meinem Bekanntenkreis, jeder jammert irgendwie über Rückenschmerzen, über Kreuzschmerzen, Verspannungen. Und wir wissen es ja eigentlich, dass es meist ja vom Kiefer kommt. Das irgendwie wissen wir es, aber keiner kümmert
man
sich dann.
Man knirscht ja auch manchmal mit den Zähnen, das sieht dann der Zahnarzt.
Ich bin zum Beispiel auch Nachtknirscher. Mhm. Ja, also ich habe auch nachts eine Spange. Also ich habe mich inzwischen schon dran gewöhnt. Wahrscheinlich könnte ich gar nicht mehr schlafen ohne. Ja. Und klar, man arbeitet natürlich das alles auch auf vom ganzen Tag in der Nacht. Und jetzt kommt hier ein Gründer und eine Gründerin herein, die sagen, wir haben die Lösung.
Sie immerhin Physiotherapeutin, also vom Fach?
Ja, jahrelang selbst mit dem Problem behaftet, alles Mögliche ausprobiert, auch glaubhaft in der Sendung rübergebracht, was sie alles versucht hat, um auch ihre eigenen Schmerzen loszuwerden. Mhm. Und die entwickeln hier ein kleines Produkt aus Silikon, was du auf deine Zähne hinten in die Backenknochen auflegst. So bleibt der Mund leicht geöffnet. Und das nur 3 Minuten. 3x3 Minuten am Tag oder am Anfang dann vielleicht nur 3 Minuten am Tag. Mhm. Und sofort lässt die Verspannung nach, man richtet sich auf und die Schmerzen werden nach gewisser Zeit dann auch weniger. Und also ich bin sowas von begeistert. Ich habe das ja inzwischen auch ausprobiert und ich habe ja auch den Deal gemacht mit Ihnen. Ja, Franken, die Gründer und Gründerinnen.
Kommen aus Franken. Und Sie hatten natürlich den großen Vorteil, Sie hatten das nicht nur so behauptet, die beiden Gründer, dass das funktioniert. Sie hatten auch eine Studie schon dabei von der Uni. Da sind wir wieder in Franken.
Ja, Friedrich-Alexander.
Erlangen-Nürnberg, genau.
Und meine Uni.
Da haben Sie Jura studiert. Ja. Das hat Sie auch beeindruckt, dass man quasi jetzt nicht nur irgendwie Marketing-Sprüche loslässt, sondern man hat da auch gleichzeitig rechtzeitig schon mal so ein Papier dabei? Das hat jemand mal wissenschaftlich geprüft.
Ja, also es war alles fundiert, es war ein Wissen da, es war geprüft. Ja, und deswegen war ja auch die Begeisterung von allen Löwen so groß, diesen Deal zu machen.
Nur
jeder
zugeschlagen
wollte sie
hat
haben.
Keiner. Bitte? Nur zugeschlagen hat keiner.
Ja, wissen Sie, das ist so eine interessante Geschichte. Man wartet immer eigentlich ziemlich lange ab und möchte als allerletzter sein Angebot machen. Weil psychologisch, das haben wir natürlich auch gemerkt in den Jahren, bleibt bei den Gründern und Gründerinnen das letzte Angebot am meisten im Kopf. Mhm. Die sind aufgeregt, die stehen da vorne. Ja, es sind mehrere Löwen da, die das Produkt wollen. Jeder sagt, wie toll er ist. Ja, und sagt, was er alles machen kann für ihn. Und dann kommt der nächste Löwe, der sagt auch wieder, wie toll er ist, was er alles machen kann für ihn. Und dann der nächste. Und dann kommt der letzte. Und meistens behält man das dann vom letzten im Kopf.
Also und jetzt er hat, kommt die Ausnahme
er,
von der Regel.
Er hat natürlich einen Vorteil. Mhm. Und deswegen wird abgewartet. Mhm. Man wartet ab. Lass die anderen zuerst. Und hier war es ein Fehler, dass sie abgewartet haben, weil ich habe gesagt, nein, ich warte nicht ab. Ich möchte das Produkt.
Und das ist schmerzhaft, oder? Wenn da einer so zuschlägt und man selber ist noch in dieser Abwarteposition und merkt dann,
also,
wie das an einem vorbeigeht.
Also ich weiß, Ralf hat es mir auch nachher gesagt, er hat 4 Stunden danach nichts geredet. Das war der letzte Pitch an dem Tag. Er hat 4 Stunden danach mit niemandem gesprochen.
Ralf Dümmel, der sonst immer sehr viele Pitches macht.
Ja, und weil er wollte, gesagt, für ihn war es das beste Produkt, was er je in der Höhle der Löwen gesehen hat. Und er wollte es unbedingt haben und er war so enttäuscht, dass er es nicht bekommen hat.
Und mal ganz ernsthaft, wie geht es dann jetzt zum Beispiel weiter? Also so eine Sendung ist zu Ende, man hat diesen Pitch gemacht, aber das, was die Zuschauer jetzt nicht mitbekommen und sehen, wie geht es weiter?
Also ich habe ja auch Mitarbeiter dabei. Es geht ja weiter. In 20 Minuten später geht ja dann der nächste Pitch weiter. Also wir gehen nach oben dann in unser Büro und dann werden erstmal Visitenkarten ausgetauscht. Ich gehe dann wieder nach unten, weil ich muss ja weitermachen in der Sendung. Und meine Mitarbeiter tauschen dann die ersten Daten aus. Und dann werden natürlich die ersten Gespräche vereinbart. Dann geht es natürlich ums Eingemachte, die Due Diligence. Es müssen gewisse Dinge in die Cloud hochgeladen werden, weil es kann natürlich jeder Gründer sagen, was. Es muss natürlich dann alles auch überprüft werden. Mhm. Manchmal stimmt es auch nicht ganz, was gesagt wird. Ist leider so. Das stellt sich dann auch heraus. Und so kann es natürlich auch dann kommen, dass ein Deal dann nicht zustande kommt. Mhm. Ja, aber Tichy Motion ist zustande gekommen. Und wir sind ganz, ganz toll froh mit diesem Produkt und diesem Gründer und dieser Gründerin.
Frau Wöhrl, züchten Sie inzwischen Rosen im Garten?
Also ich liebe Rosen, ja, also wirklich über alles, aber bin ich nicht der Typ dafür. Also überhaupt nicht. Ich habe früher meinen Gemüsegarten gehabt, das stimmt, den habe ich auch leidenschaftlich gepflegt, aber ich bin jetzt, sagen wir so, die Verkörperung Rosenzüchten, Ruhestand, also wenn man so das artikuliert oder so verbindet, das bin ich nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nicht sein.
Wir haben über Ihren Mann Hans Rudolf gesprochen, der ist natürlich auch kein Role Model für Sie. Wir haben gesagt, er ist immer noch tätig als Unternehmer.
Ja.
Wenn man so viel zusammen Zeit verbringt und auch miteinander arbeitet, Sie haben vorhin das gemeinsame Arbeitszimmer auch angesprochen, hat man irgendwann auch das Gefühl, man ist nur Geschäftspartner, man verliert sich als Ehepaar eigentlich?
Nein, warum?
Hatten Sie das nie?
Nein, warum? Wir sind eine Unternehmerfamilie. Gut, dass das Unternehmen immer mit am Tisch sitzt, ist ganz klar.
Das meinte
ich, ja.
Ist
doch schön, ist doch wunderbar. Man unterhält sich darüber gut, man unterhält sich bald beim Frühstücken und am Abendessen, was so gewesen ist. Ich habe ja sehr viel jahrelang mit meinem Mann auch Tür an Tür gearbeitet. Ich habe dann die Rechtsabteilung der Firmengruppe geleitet, noch sehr lange, bloß dann, als in der Politik die Aufgaben natürlich immer größer geworden sind und die Verantwortung, habe ich das dann aufgegeben. Aber nein, also es war wunderschön. Also man war mit allem involviert, man wusste um die Probleme, man wusste auch, was den anderen belastet in seinem Umfeld, auch in seinem unternehmerischen, beruflichen Umfeld. Also ich finde, es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Mhm.
Man könnte sich aber auch an Ihnen orientieren und schauen, was Sie alles im sozialen Bereich machen. Wir haben die Emanuel-Wöhrl-Stiftung angesprochen, aber auch Ihr Engagement für den Tierschutz. Letztendlich könnte man sagen, dass der Tierschutz bei uns im Grundgesetz steht. Daran haben Sie auch ein bisschen mitgearbeitet.
Ja, glaube schon. Es war damals für mich was immer wichtig, dass der Tierschutz als Staatsziel anerkannt wird und ins Grundgesetz kommt. Und ja, es waren große Widerstände, ganz, ganz große Widerstände gewesen, damals auch aus meiner eigenen Partei, muss ich sagen. Und damals vor allem auch, man braucht eine Zweidrittelmehrheit dafür. Mhm. Und ich habe wirklich dafür gekämpft. Und wer mich damals wirklich dann auch mit unterstützt hat, das war dann der Ministerpräsident Stoiber gewesen. CDU damals war also auch nicht davon begeistert gewesen. Es ging natürlich auch darum, das Grundgesetz soll natürlich zu aufgebläht werden. Hat natürlich auch seine berechtigten Gründe. Aber dass man natürlich Tiere als Kunstobjekte missbraucht, weil die Kunst natürlich verankert war und dann jeden Prozess verloren hast als Tierschützer, das war natürlich auch nicht in meinem Sinne. Mhm. Und ja, und nach vielen Kämpfen, über 2 Jahre Kämpfen, dann habe ich es endlich geschafft, dass es dann auch verankert worden ist. Und da bin ich heute noch eigentlich sehr stolz darauf.
Obwohl Sie auch ganz in der Praxis mit dem Nürnberger Tierheim beispielsweise sehr eng verbunden sind.
Oh ja,
die
seit,
auch aus,
oh Gott, über 30 Jahre
jetzt aus schon. Allen Nähten platzen jetzt auch, ja, seit Corona, mhm, auch viele Tiere wieder zurückkommen, die in dieser schweren Zeit sich Menschen angeschafft haben und jetzt merken, sie kommen damit nicht zurecht oder sie sind überfordert.
Ja, aber auch nur das. Es wird natürlich die finanziellen Verhältnisse. Viele Menschen haben sich natürlich auch in den letzten Jahren verschlechtert. Ein Tier kostet natürlich auch Geld, also nicht nur Zuwendung, sondern kostet auch Geld. Medikamente müssen gekauft werden, Operationen sind notwendig, das können sich die Menschen natürlich nicht leisten. Ja, und dann werden die Tiere, die kommen dann zu uns, dann sagen sie, ja, wir haben das Tier gefunden. Aber man merkt natürlich, wenn man sich natürlich dann ein bisschen mit ihm unterhält, das Tier wurde gar nicht gefunden, sondern es ist ihr eigenes Tier. Ja, aber diese Notlüge. Ich habe damals vor Jahren die Tiertafel dann ins Leben gerufen, wo man wenigstens das auffangen kann, wenn sich die Menschen das Futter nicht leisten können. Ja, die kommen dann zu uns und können dann Futter abholen für ihre Tiere, weil es ist immer noch besser, wenn sie bei Herrchen und Frauchen bleiben, ja, als sie zu uns kommen, bloß weil dort das Futter nicht bezahlt werden kann. Also das Elend wird nicht weniger, sondern das wird mehr und wir merken es natürlich auch in den Tierheimen, nicht nur in meinem, sondern ich habe damals den Parlamentskreis Tierschutz auch gegründet im Parlament, wo alle Fraktionen vertreten sind, dass wir uns für den Tierschutz einsetzen. Aber es geht alles noch viel zu langsam. Wir bräuchten eine Katzenkastrationspflicht. Ja, wir werden in einigen Jahren werden wir ein Drama mit Katzen haben, mit Krankheiten in den Städten. Das ist den meisten auch gar nicht bewusst. Ja, jeder lässt seine Katze natürlich, seinen Kater draußen rumlaufen. Ja, Population wird immer größer. Aber es sind viele, viele Punkte, wo noch viel zu tun ist in diesem Bereich. Aber es gibt auch hier, Gott sei Dank, viele Mitstreiter.
Die Gründershow Die Höhle der Löwen läuft in ihrer Jubiläumsstaffel, wir haben es gesagt, erfolgreich seit 10 Jahren. Auch weiterhin mit Dagmar Wörl?
Schauen wir mal.
Und gibt es noch offene Fragen, wo Sie sagen, jetzt mit vollendeten 70 möchte ich noch gerne was ganz anderes machen? Möchte ich noch etwas lernen im Leben?
Also ich muss dazu sagen, ich lerne jeden Tag. Und ich möchte auch nicht aufhören zu lernen. Das Leben ist so spannend und ich weiß ganz genau, das Leben wird noch unwahrscheinlich viele Herausforderungen für mich haben, mit denen ich momentan überhaupt nicht rechne. Ich weiß das und da freue ich mich schon drauf.
Wir freuen uns, entsprechend mitbedacht zu werden, wenn Sie sich entscheiden, was Neues zu machen. Dann würden wir Sie gerne wieder zu einem solchen interessanten Gespräch begrüßen. Dagmar Wörl, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Hat Freude gemacht. Danke. BR
Schlager. Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.